Das Thema ist ja, ich glaube, weiß nicht mehr genau, Frau Reis, wann wir vereinbart haben, aber gut ist halbes Jahr her. Und hat ja zum Teil einige leider nur unschöne Dramatisierungen erhalten. Das betrifft nicht unbedingt den Iran selber, aber das ganze Umfeld, vor allem Syrien. Und ich habe deswegen natürlich wieder diese schöne Karte mitgebracht, die uns das ganze Konfliktgebiet, um was es eigentlich geht, zeigt. Wir werden nicht das ganze Konfliktgebiet behandeln können. Damit meine ich nämlich den sogenannten Krisenbogen zwischen Marokko an der Nordwestküste Afrikas über die Maghreb-Staaten, dann das, was wir den Nahen Osten nennen, mit der Saudi-Arabien, Israel, Syrien, Irak, Jordanien, Libanon, bis hin zum Hauptthema von heute, Iran, und weiter nach Pakistan und Afghanistan. Das ist ja nun tatsächlich die Region der Welt, wo in den letzten 70 Jahren seit Ende des Zweiten Weltkrieges die allermeisten Gewaltkonflikte stattgefunden haben und stattfinden, wo wir die meisten Prozesse sogenannter scheiternder Staaten haben oder bereits gescheiterter Staaten, wo es keine handlungsfähige, funktionsfähige Zentralregierung mehr gibt, die das ganze Territorium des Staates wirklich kontrolliert und regiert. Das ist die Region, wo die allermeisten islamistisch gerechtfertigten, warum zeigen Sie mir immer so?
Ja, als Sie vor der Karte
stehen vor der Folie. Bitte? Ich stehe vor dem Bild. Ach, Entschuldigung. Es ist die Region, wo die allermeisten islamistisch gerechtfertigten Terroranschläge der letzten 25 Jahre stattgefunden haben. Das sollte uns auch klar sein, bei allem Entsetzen über die Anschläge der jüngeren Zeit, sei es in Paris, in Brüssel, in London oder auch kürzlich in Ansbach und Würzburg. 95% aller islamistisch gerechtfertigten, also von den Tätern islamistisch gerechtfertigten Anschläge haben in dieser Region zwischen Marokko und Pakistan stattgefunden, in den letzten 25 Jahren seit Ende des Kalten Krieges. Und über 95% aller Opfer solcher Anschläge waren und sind Muslime. So, und über die Gründe, warum diese Region so problematisch ist, haben wir hier ansatzweise auch geredet. Ich fasse es nur ganz kurz zusammen. Einmal, die meisten der Länder, die wir heute sehen auf dieser Karte in dieser Region, waren entweder europäische Kolonien. Das waren sie bis Ende des Ersten, bis Ende des Zweiten Weltkrieges, im Falle von Algerien sogar bis Mitte der 60er Jahre. Und die Länder, auf denen heute draufsteht, Türkei, Syrien, Irak, Israel, Palästina, Libanon und Jordanien, also dieses Gebiet war ja bis 1916 das Osmanische Reich. Und gemeinsam haben all diese Länder in dieser Region, dass sie eben keine eigenständige Entwicklung machen konnten, wie wir in Europa und in dem von europäischen Wirtschaftsflüchtlingen besiedelten Nordamerika. Die Menschen, die seit dem 17. Jahrhundert die USA und Kanada besiedelt haben, neben den dort lebenden Indianern, waren ja Wirtschaftsflüchtlinge aus Deutschland, aus Italien, aus Polen, aus Irland. Wir haben ja drei Dinge erreicht in den letzten 400 Jahren. Wir haben uns auf nationale Identitäten verständigt. Rheinländer wie ich und Bayern und Preußen hauen sich heute nicht mehr die Köpfe ein, sondern wir haben eine Identität als Deutsche, andere als Spanier, als Holländer. Zweitens, wir haben uns mit unseren Nachbarstaaten inzwischen auf die Grenzen verständigt. Das hat ja im letzten Jahrhundert bei uns auch noch sehr viel Blut gekostet. Und das Wichtigste, was wir erreicht haben, ist, wir haben in all unseren Ländern in Europa und in Nordamerika eigenständig tragfähige Volkswirtschaften entwickeln können, die das eigene Volk ernähren und so vitale Grundbedürfnisse wie Gesundheitsversorgung, Ausbildung, alle haben ein Dach über dem Kopf, ja erst gewährleisten. Und diese, ich nenne es mal sozioökonomische Grundstabilität, die wir erreicht haben in den letzten 300-400 Jahren, ist ja auch bei uns die Vorbedingung dafür gewesen, dass wir dann auch stabile politische Strukturen entwickeln konnten. Formen von demokratischer Selbstbestimmung, so unterschiedlich die Modelle der Demokratie zwischen USA, Deutschland, Schweiz, England auch sein mögen, es sind alles Formen von Wahldemokratien mit Gewaltenteilung zwischen Regierung, Parlament und Justiz. Und in all unseren Staaten, vielleicht mit der Ausnahme von Texas und einigen anderen US-Bundesstaaten, ist es klar, das Gewaltmonopol liegt beim Staat, notfalls umgesetzt durch Polizei. Und nicht jede von uns muss heute hier mit einer Pistole in der Tasche kommen, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Ja, das nehmen wir alles wahrscheinlich selbstverständlich, weil wir kennen es, oder die meisten von uns, abgesehen von den ganz Alten, kennen es gar nicht anders. Aber eben diese drei Dinge haben die Völker in dieser Region zwischen Marokko bis Pakistan bis heute überhaupt nicht erreicht oder eben sehr völlig unzureichend. Und das ist der Grund für die Probleme in dieser Region. So viel vielleicht mal zum größeren Kontext. Jetzt zu unserem Hauptthema, Iran. Da haben wir ja öfter schon mal bei vergangenen Veranstaltungen das gestreift. Ich will noch mal an ein paar wichtige Dinge erinnern. Bis vor nicht allzu langer Zeit haben wir aus Europa guckend oder aus Amerika guckend oder auch aus Moskau guckend diese ganze Region, ganz Afrika und auch die hier Asien und hier Lateinamerika irgendwo, ja immer so mit dem Begriff Dritte Welt benannt. Nicht? Das war oft sehr abschätzig, sehr pauschal, sehr undifferenziert und meistens schwang da auch so ein bisschen mit, naja, das ist halt der unterentwickelte Teil dieser Welt. Wir sind die erste Welt, die Sowjetunion und ihre Verbündeten waren die zweite Welt im Kalten Krieg und der Rest ist eben Dritte Welt. Das ist ein sehr problematischer Begriff, der heute nicht mehr so benutzt wird, aber unter dieser Bezeichnung fiel dann auch dieses Land, was ja in den 50er Jahren Persien hieß und was nach meiner unmaßgeblichen Meinung, aber auch nach Meinung anderer, wahrscheinlich das wichtigste Land in dieser ganzen Region an der Nahtstelle zwischen Nahem Osten und Zentralasien ist. Einmal wegen seiner geografischen Lage. Es hat 8 Außengrenzen, darunter sehr gewichtige Grenzen mit Irak, eine 1000 Kilometer lange Grenze. Dann eine Küstengrenze zum Persischen Golf, wo ja über 50% aller täglichen Öltransporte durchgehen, also die strategisch bedeutsamste Wasserstraße der Welt. Da gibt es im Osten die Grenzen zu Pakistan, Afghanistan. Und bis zum Zerfall der Sowjetunion ging die Sowjetunion ja bis hier, war ja alles Sowjetunion, hatte Persien, Iran auch gemeinsame Grenzen mit der Sowjetunion und dann eben hier im Nordwesten mit der Türkei. 1000 Jahre alten, sehr reichen Kultur. Es ist aktuell das Land mit den drittgrößten Erdölreserven der Welt nach Saudi-Arabien und dem Irak und das Land mit den zweitgrößten Erdgasreserven nach Russland. Also die beiden fossilen Energierohstoffe, die so ungeheuer bedeutend geworden sind seit Beginn der industriellen Revolution, Anfang des 19. Jahrhunderts und die nochmal wichtiger und begehrter wurden nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und es ist heute das Land mit der jüngsten Bevölkerung, also die flachste demografische Kurve, der größte Anteil von unter 20-Jährigen, von unter 30-Jährigen, von unter 40-Jährigen. Bei uns ist die demografische Kurve in Deutschland sehr steil, sehr spitz. Und deswegen ist es natürlich ein Land mit einem auf der einen Seite sehr großen Potenzial, auf der anderen Seite aber auch mit sehr großen Problemen. Es ist also auch eines der Länder mit dem höchsten Drogenkonsum der Welt. 1950 fand in diesem damals abschätzig genannten Dritte Weltland eine geheime, allgemeine, freie Wahl statt, Parlamentswahl, unter völlig gleichberechtigter Beteiligung der Frauen. So viel zum Entwicklungsstand. Die Schweiz, in der ich lebe seit 30 Jahren, da haben die Frauen das Stimm- und Wahlrecht erst 1972 bekommen. Und in einigen Kantonen wie Appenzell Innerrhoden haben die Männer es erst 1994 zugelassen, dass die Frauen wählen und abstimmen dürfen. Und hier in diesem Drittweltland Persien 1950 diese freie und geheime Wahl. Damals wird eine demokratische Regierung gewählt. Der Premierminister hieß Mossadegh, Mossadegh mit GH am Ende. Und der hat eben dann die Öl- und Quellen seines Landes verstaatlicht, die bis dahin von amerikanischen und englischen Ölkonzernen kontrolliert und ausgebeutet wurden. Weil Mossadegh gesagt hat, jetzt soll endlich mal das persische Volk etwas von den Einnahmen aus dem Ölverkauf haben. Und diese Verstaatlichung hat man ihm in Washington und London sehr übel genommen und in den nächsten 3 Jahren wurde er dann gestürzt, 1953, mit sehr kräftiger Hilfe der amerikanischen CIA und des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6, das ist der, wo James Bond immer rumspringt. Und es wurde der Schah von Persien, ich sag mal, installiert, das war eine harte Diktatur. Er war, die Älteren erinnern sich, ein guter Freund der alten Bundesrepublik Deutschland-West, auch wegen seiner tollen Frau damals, zur Raja und so weiter, das wissen Sie alles noch aus den gelben Blättern. Er hat von uns Waffen bekommen, er hat seine Opposition massiv unterdrückt. Das ging gut bis 1979 im September. Dann fand dort eine Revolution statt. Diese Revolution wird meistens bei uns, auch in vielen Medien und von Politikerinnen, als islamische Revolution bezeichnet. Das ist falsch. Diese Revolution war ursprünglich eine säkulare, ein politischer Aufstand der Perser und Perserinnen gegen die Diktatur des Schahs. Erst im Verlaufe der Revolutionswirren, die dauerten ja fast 6 Monate, haben sich dann die Islamisten, die Mullahs, an die Macht durchgesetzt und dann die Macht bis heute kontrolliert. Was dann folgte, auch das muss man wissen, wenn man die iranische Politik von heute zumindest verstehen will. Verstehen heißt ja nicht, sie unbedingt zu rechtfertigen, aber analytisch verstehen. Wir haben dann nach der Revolution 1979 einen neuen verlässlichen Partner gebraucht, der uns auch das Öl weiterhin billig liefert, so wie der Schah es getan hat. Und unser neuer Partner, also uns meine ich jetzt den gesamthaften Westen unter Führung der USA, aber die Bundesrepublik Deutschland immer voll dabei, unser neuer Partner wurde Irak unter dem Diktator Saddam Hussein. Und diesen Saddam Hussein haben dann der Westen und die Sowjetunion gemeinsam aufgerüstet, massiv. Inklusive Fähigkeiten zur Chemiewaffenherstellung, die kamen von deutschen Firmen. Frankreich und die USA haben dem Saddam Hussein damals Ende der 70er, Anfang der 80er nukleare Technologie geliefert, mit der er versucht hat, Atombomben zu entwickeln, was er zum Glück nie geschafft hat. So. Das, und die Russen, die Sowjets, haben ihm Raketen geliefert. Das ist der einzige Fall in der ganzen Geschichte des Kalten Krieges, wo sowohl der Westen und die Sowjetunion, ich sag mal, auf dasselbe Pferd gesetzt haben in der Dritten Welt. Warum haben auch die Sowjets Saddam Hussein unterstützt und bewaffnet? Weil, wie gesagt, Iran damals an die Sowjetunion grenzte und man in Moskau Angst hatte, dass nach der Revolution im Iran und in Persien der Islam überschwappt auf die zentralasiatischen Republiken der damaligen Sowjetunion. Und deswegen hat man Saddam Hussein aufgerüstet, damit er dann einen Krieg gegen den islamischen Iran führte. Das war dann der erste Golfkrieg 1980 bis 1988, einer der blutigsten und opferreichsten Kriege seit dem Zweiten Weltkrieg, inklusive massiver Einsatz von Chemiewaffen durch den Irak gegen die Iraner. Ich erzähle das deswegen, weil, wenn denn tatsächlich die heutige iranische Führung in der Zeit zwischen Ende der 80er und bis vor einigen Jahren versucht haben sollte, konjunktiv, Atomwaffen zu entwickeln, das ist ja ein Vorwurf gewesen, es gab viele Indizien dafür, aber keine endgültigen Beweise. Aber nehmen wir mal an, sie haben es tatsächlich versucht. Einer der Gründe dafür wäre die Erfahrung aus den 80er Jahren, wo sie vom Irak angegriffen wurden, 8 Jahre lang mit Chemiewaffen. Und die Führung in Teheran hat sich an den UNO-Sicherheitsrat in New York gewandt und hat gesagt, ihr müsst hier eingreifen, ihr müsst diesen Krieg beenden, ihr müsst den Chemiewaffeneinsatz beenden. Und dann hat der UNO-Sicherheitsrat nichts gemacht, weil die 4 führenden Mächte, auch mit Vetorecht, die USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion, alle ja für diesen Krieg waren. China spielte damals noch keine Rolle in der Weltpolitik, hat sich auch für nichts interessiert. Und dass aus dieser Erfahrung heraus die politischen Eliten und die militärische Führung in Teheran gesagt hat, das soll uns nie nochmal passieren, dass wir so angegriffen werden und dann alleine gelassen werden. Und die beste Garantie dagegen ist vielleicht, dass wir uns selber eine Atomwaffe anschaffen. Also das könnte eine mögliche Erklärung gewesen sein. So, damit bin ich eben heute. Sie alle wissen, dass dann seit 2013 verhandelt wurde zwischen den USA, Russland, Frankreich, Großbritannien, China, also die fünf Vetomächte des Sicherheitsrates, und Deutschland war auch dabei, verhandelt wurde mit der Führung in Teheran über das iranische Nuklearprogramm. Und das Ergebnis ist ein Abkommen, das nach meiner unmaßgeblichen Analyse wirklich sicherstellt, dass Iran zumindest in den nächsten 25 Jahren auf keinen Fall in der Lage sein wird, irgendetwas Militärisches zu entwickeln mit Blick auf Nuklearwaffen. Weil was in dem Abkommen drin steht, ich will Sie nicht mit technischen Details langweilen, das sind über 600 Seiten, ist so detailliert, was der Iran alles verschrotten muss, und die Kontrollen, die vorgesehen sind, technische Kontrollen, aber auch personelle Kontrollen durch diese Überwachungsbehörde, die Internationale Atomenergie, da ist es unmöglich, auch irgendwo geheim etwas zu machen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und ich bin auch zuversichtlich, dass in diesen 25 Jahren es eine politische Transformation innerhalb des Iran geben wird. Gerade auch deshalb, weil ja jetzt das böse Feindbild der Westen, die USA, was der Führung in Teheran lange gedient hat für Propaganda, nicht mehr da ist. Und wenn man so ein Außenfeindbild hat, ne, die bedrohen uns, die wollen uns unser Recht wegnehmen, Nuklearkraft für zivile Zwecke zu nutzen, also Energie, das waren ja alles die Töne. Und die Sanktionen, die der Westen dann verhängt hat gegen Iran, sind dann auch von den Hardlinern in Teheran immer wieder benutzt worden, als Behauptung von Bedrohung. Und wenn man solche Außenbedrohungen hat, dann kann man damit natürlich das eigene Volk noch stärker disziplinieren und knebeln, ist völlig klar. Das fällt jetzt weg. Die Hardliner in Teheran bedauern das. Wenn Sie nochmal gucken, wer war dagegen, dass es dieses Nuklearabkommen mit Iran gab? Das war eine Fraktion aus vier Akteuren. Das war an erster Stelle die israelische Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu, die alles dran gesetzt hat, um dieses Abkommen zu torpedieren. Das war zweitens Saudi-Arabien, dazu komme ich gleich nochmal zu den Gründen. Die dritten waren die Gegner im Kongress in Washington, die auch Präsident Obama diesen außenpolitischen Erfolg nicht gönnen wollten, also vor allem die Republikaner. Und die vierten Gegner waren die Hardliner in Teheran, die dieses Abkommen auch nicht wollten. Aus einem ganz banalen, perfiden Grund. Weil Iran steht ja nun einmal seit der Revolution von 79 unter harten Sanktionen der USA. Die USA haben damals über Nacht alle wirtschafts- und politischen und sonstigen Kontakte zu Persien abgebrochen, weil ja auch, Sie erinnern sich, im Zuge dieser Revolution die US-amerikanische Botschaft in Teheran 400 Tage besetzt worden ist von jungen Revolutionsstudenten. Das hat ein Trauma in Washington verursacht. Und man hat über Nacht alle Kontakte abgebrochen. Und man muss wissen, vor diesem Ereignis war die USA der wichtigste Lieferant von Technologie, von Flugzeugtechnologie für Iran. Das ist alles abgebrochen worden, Totalboykott. Und wegen des Nuklearprogramms gab es dann zusätzliche Sanktionen, auch zum Teil von der UNO seit 2006. Und wenn ein Land unter Wirtschaftssanktionen leidet, gibt es natürlich immer auch Profiteure. Das sind nämlich diejenigen im Land, die die Waren, die eigentlich verboten sind, die nicht mehr ins Land kommen dürfen, auf offiziellen Wege dann auf irgendwelchen illegalen Wegen reinbringen. Das kann Benzin sein, das kann Schnaps sein, das kann Zigaretten sein, aber auch andere Dinge. Und dann teuer verkaufen. Das haben wir im Jugoslawienkrieg erlebt, immer wieder. Das ist eine Erscheinung, immer wieder. Und also die Profiteure dieser Sanktionen waren diejenigen, die dann dagegen waren, dass es jetzt ein Abkommen gibt, weil im Ergebnis dieses Nuklearabkommens sind die Sanktionen ja alle inzwischen aufgehoben worden. So,